in der Stille, ja, wird man einfach dann sensibler oder kann man sensibler werden für all das, was mich umgibt, ja, um auch letztlich in den Dingen des Alltags dann Gottes Stimme zu vernehmen, zu hören.
Beim Wort Klausur denken viele an hohe Mauern, Abgrenzung, Stille, ein Leben nach klaren Regeln. Für Außenstehende klingt es oft nach einem Leben in Verzicht, vielleicht sogar Verlust. Aber was, wenn diese Mauern jetzt Raum für eine ganz andere innere Freiheit bieten? Wenn Loslassen nicht Verzicht, sondern Konzentration auf das Wesentliche sein kann? In unserer neuen Podcast-Folge Orden on Air tauchen wir in eine Lebensform ein, die für viele Außenstehende ein Mysterium ist. Ein Leben in klösterlicher Klausur. Ich spreche heute mit Schwester Eva Maria Sauruck, Benediktinerin im Stift Nonnberg in schönen Salzburg, darüber, was ein Leben in Klausur bedeutet, warum sie sich für diese Lebensform entschieden hat und ob wir nicht vielleicht sogar etwas von dieser Lebensform lernen können.
Orden und Ehe. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Liebe Schwester Eva Maria, danke für die Einladung.
Gerne.
Schön, dass ich da sein darf bei euch hier im schönen Salzburg.
Ein herzliches Grüß Gott.
Schwester Eva Maria, mit dem Wort Klausur verbinden viele Menschen Bilder, die vielleicht nicht immer der Realität entsprechen. Was würden Sie sagen, was die Definition von Klausur ist für Sie?
Das Wort Klausur umschreibt einfach den Bereich des Klosters oder der nur für die Mitglieder der Ordensgemeinschaften reserviert ist. Also quasi der wirkliche Privatbereich. Je nach Kloster, je nach Ordensgemeinschaft gibt es eben verschiedene Arten und es gibt Gemeinschaften mit weniger eng definierten Klausurbereich und Gemeinschaften mit weiter definierten Klausurbereich. Aber es ist eigentlich so, wie wir auch im normalen Alltag ja in die eigene Wohnung, in die eigenen vier Wände ja auch nicht jeden hineinlassen. So ist es im Kloster eben auch. Und Klausur meint diesen Bereich, der wirklich quasi privat ist.
Jetzt habe ich schon in den vergangenen 5 Jahren verschiedene Ordensgemeinschaften kennenlernen dürfen und bemerkt, dass das Wort, also dass die Klausur von vielen unterschiedlich gelebt, gehandhabt wird. Kann sich das jede Gemeinschaft aussuchen oder gibt es hier klare Regeln dafür?
Welche Art von Klausur eine Ordensgemeinschaft hält, hängt zum einen mit der Tradition der Gemeinschaft zusammen, mit der Ausrichtung der Gemeinschaft, auch mit dem Apostolat der Gemeinschaft. Ist es eine Gemeinschaft, die quasi, wie es so schön heißt, tätig ist, ein tätiger Orden, der als in Krankenhäusern wirkt oder im Sozialbereich oder in Schulen oder in der Mission? Oder sind jetzt im Klöster, die mehr kontemplativ oder ganz kontemplativ ihr Leben gestalten? Das heißt, Schwerpunkt ist das Gebet und auch die Stille. Dort ist die Klausur meistens oder fast immer strenger, stärker. Und letztlich, es gibt ja für jede Gemeinschaft schon einen gewissen Spielraum, aber die Klausur wird schon durch das Kirchenrecht vorgegeben. Die Art der Klausur wird durch das Kirchenrecht vorgegeben.
Wo seid ihr da, Benediktinerinnen von Nonnberg? Lebt ihr in strenger Klausur oder wie kann ich mir eure Klausur vorstellen?
Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil gab es eigentlich nur 2 Definitionen oder Einteilungen von Ordensgemeinschaften. Das eine waren die apostolisch tätigen Orden mit nicht so strenger Klausur, mit allgemeiner Klausur, wie es so schön heißt. Und das andere waren die kontemplativen Gemeinschaften, die eben ganz auf das Gebet ausgerichtet sind. Das Zweite Vatikanum hat dann explizit in dem Ordensdekret hat festgehalten, dass es nicht nur apostolische Gemeinschaften gibt und kontemplative Ordensgemeinschaften, sondern als dritte Gattung, und das entspricht einfach der Tradition, gerade von uns Benediktinerinnen, dass es diese monastische Lebensform gibt, eben die sich hier am Mönchtum der alten Kirche orientiert, Und so ist auch unsere Klausur, orientiert sich an diesem monastischen Lebensstil, der zwar äußerlich ähnlich ausschaut dem kontemplativen Leben, aber doch einen anderen Schwerpunkt setzt und nicht so abgeschieden ist wie zum Beispiel ein Karmelitinnenkloster oder ein Klarissinnenkloster.
Das heißt, eine meiner Fragen war auch, dass wir beide hier gemeinsam reden, ist durchaus okay.
Absolut.
Das widerspricht nicht der Klausur.
Nein.
Monastisches Leben, das klingt, was kann man sich darunter vorstellen konkret?
Für Benediktiner heißt es ja immer Ora et Labora. Es wird, diese Kurzformel des Lebens wird dem heiligen Benedikt zugeschrieben und sie trifft auch die benediktinische Spiritualität, wenngleich der heilige Benedikt dieses Wort nicht explizit in seiner Regel so formuliert hat. Also man findet in der ganzen Benediktusregel nie die Formulierung Ora et Labora. Doch es trifft natürlich unseren Alltag, der klar strukturiert ist in dem Wechsel zwischen Ora, Gebet, Labora, Arbeit und das dritte ist das Lege, das Lesen, also geistliche Lesung, Lesung der Heiligen Schrift. Und das ist diese altkirchliche Trias, die seit den Anfängen des Mönchtums, als sich in der ägyptischen Wüste und im Nahen Osten Einsiedler zurückgezogen haben, um eben sich ganz auf Gott hin auszurichten. Und aus dieser Bewegung entstanden dann die ersten wirklich Ordensgemeinschaften, also parallel sowohl das Leben als Einsiedler als auch das Leben als Mönch in Gemeinschaft. Und ja, und dieses eben mönchische, drum auch monastische Leben, auf diesen Wurzeln oder aus dieser Wurzel entspringt ja dann auch das benediktinische Leben. Und der heilige Benedikt hat für seine Gemeinschaft dann versucht, die Tradition zu bündeln und ihr eine Regel, eine lebbare Regel auch zu geben, die aber ganz auf dem Ideal der alten Kirche des ersten Mönchtums fußt und aber doch versucht, dieses Ideal mit der jeweiligen Zeit, mit der Gegenwart in Verbindung zu bringen, in Beziehung zu setzen, zu sehen, wo ist Anpassung nötig und wie kann ich den Alltag gestalten, dass das Ideal nicht den Bach hinuntergeht, aber in der Gegenwart lebbar ist.
Gilt die Klausur für alle Ordensgemeinschaften oder gilt sie nur für gewisse Ordensgemeinschaften?
Es haben grundsätzlich alle Ordensgemeinschaften einen Klausurbereich, also auch die Tätigen, aber der ist dementsprechend klein. Das ist dann wirklich nur ganz private Bereich, also sagen wir die Zimmer oder, aber das andere ist meistens für Außenstehende doch irgendwie zugänglich. Während in unserem Kloster oder in einem Klausurkloster noch viel mehr an Klausurbereich weitaus größer ist als der Bereich eben, wo Außenstehende nicht in das Kloster dürfen.
Also wir haben jetzt schon gelernt, es gibt verschiedene Bereiche von der Klausur, die kirchenrechtlich geregelt sind. Ihr fällt so in dieses Mittelding rein, also zwischen nicht ganz so streng wie die tätigen Orden. Na, nicht ganz so streng wie die päpstlichen, aber strenger als die tätigen Orden. Was heißt das? Ich habe gesehen, es gab lange ein Gitter bis zu den 70er Jahren bei euch. Wie ist das heute? Wo begegnen die Menschen? Kann man euch begegnen? Oder geht ihr überhaupt raus?
Geschichtlich wurde die sogenannte strenge Klausur für die Klöster vom Konzil von Trient, das tagte von 1545 bis 1563. Dort wurde die strenge Klausur erst wirklich festgeschrieben und alle Gemeinschaften mussten sie daraufhin übernehmen. Bis dorthin gab es bei uns auch einfach sicher eine Klausur des Alltags. Es war sicher nicht so, dass die Mitschwestern einfach nur in der Stadt spazieren gegangen sind. Die waren schon auch im Kloster, aber es war bei Weitem freier und es gab auch noch keinen ganz eng definierten Klausurbereich. Als das Konzil von Trient 1563 endete und die Klausur eingeführt werden sollte, kam dann auch am Nonnberg 20 Jahre später die erste Anmahnung, ja, was ist denn mit dem Umsetzen, also mit der Umsetzung der strengeren Klausur? Doch bei uns konnte sich damals die Mitschwestern so ein Leben so ganz in Abgeschiedenheit eigentlich niemand vorstellen. Und man hat halt ein bisschen zugewartet. Im Jahr 1620 war es dann so, dass wieder die Äbtissin verstorben war, sprich also eine neue gewählt werden musste. Und der damalige Erzbischof, Graf Paris Laudron, hat daraufhin gesagt, so, er spendet der neu gewählten Äbtissin die Äbtissinnenweihe erst, wenn die trienten Bestimmungen und damit auch die strenge Klausur am Nonnberg umgesetzt sind. Die Klausur bedeutete ja auch, es dürfen dann keine weltlichen Leute im Kloster sein. Das Kloster ist dann der Gemeinschaft, den Ordensfrauen vorbehalten. Und das war eben auch so ein Punkt, weshalb die Nonnbergerinnen sich mit dem Thema so nicht anfreunden konnten, weil es war klar, sie hatten bis dorthin zur Gestaltung der Liturgie einen Organisten und so und haben sich eben vorgestellt, ja, wie soll das jetzt gehen? Und zu dieser Zeit war es dann auch so, dass einfach musikalisch begabte Mitschwestern hier vor Ort waren. Und so entstand, oder es war eigentlich dann der Beginn einer letztlich 100-jährigen Blütezeit der Musik bei uns hier am Nürnberg. Das heißt, man kann sagen, ich glaube, wenn diese strenge Klausur nicht eingeführt worden wäre, wer weiß, ob sich das so hätte entfalten können, weil die Notwendigkeit nicht da war. Und so waren die, also wurden die Schwestern ausgebildet, haben das Ganze dann selbst in die Hand genommen. Also es wuchs dann eigentlich ein großer Segen aus dem, was man eigentlich zuerst gar nicht haben wollte.
Ihr seid ja, was eigentlich unglaublich ist, das älteste, durchgängig besiedelte Frauenkloster in Mitteleuropa. Das heißt, es wird ja seit über 1300 Jahren gebetet und seit 500 Jahren musiziert. Also ihr musiziert ja immer noch, genau. Was macht dieser Ort mit euch und wie hilft euch die Klausur dabei, eure Berufung zu leben?
Die positive Intention der Klausur ist ja, eben diesen Privatbereich der Gemeinschaft zu schützen. Zentral für das mönchische, monastische Leben seit Beginn an, also seit den Wüstenvätern, ist ja auch die Stille. Dieses Gottsuchen, Gott begegnen in der Stille. Und die Klausur bildet so einen Rahmen, wo das möglich ist. Also dadurch, dass viel Trubel ausgespart wird, wird auch viel Lärm ausgespart und in der Stille, wird man einfach dann sensibler oder kann man sensibler werden für all das, was mich umgibt, um auch letztlich in den Dingen des Alltags dann Gottes Stimme zu vernehmen, zu hören und die Stille. Und ich denke, dass diese Erfahrung macht jeder, wenn ich wohin komme. Es kann in der Natur sein, im Wald, wo es mal ganz still ist. Da auf einmal tut sich eine Weite auf, ein Raum. Und das letztlich will auch Klausur ermöglichen. Also einen Raum der Stille bewahren, schaffen, wo eben ein Hineinspüren, ein intensives Leben möglich ist. Wo es nicht die ganzen Alltäglichkeiten, die trotzdem vorhanden sind, weil der Alltag, der läuft auch in einem Kloster, das ist klar. Aber wo sie doch eine Spur weit manche Zerstreuungen, manche Ablenkungsquellen dadurch einfach draußen gehalten werden.
Das ist ja eigentlich ein spannender Widerspruch. Ihr habt die räumliche Enge der Klausur, aber die euch, wie ich herausgehört habe, eine große innere Weite ermöglicht. Kann man das so sagen?
Man kann es so sagen, vielleicht die Reduktion der äußeren Einflüsse bewirkt eben, dass eben zum einen diese Weite und zum anderen auch dann da kann auch dann die Aufmerksamkeit wachsen für für all das, was aber vorhanden ist, was wir im normalen Alter, wo es viel mehr Ablenkung gibt, wo an jeder Straßenecke und in jedem Schaufenster die Reklame anspringt. Die Klausur schafft diesen Raum, einmal etwas genauer zu betrachten. Die kleinen Dinge des Alltags, nämlich die kleinen Schönheiten des Alltags wahrzunehmen. Das kann einfach im Garten sein, in der Natur, einfach bewusst einmal was wahrzunehmen, auch bewusst zu sehen, ja, was ist denn eigentlich vorhanden, wo man eigentlich sonst vielleicht nur vorbeihetzen würde.
Würden Sie sagen, nimmt man diese Einstellung auch mit, wenn man die Klausur verlässt?
Wir verlassen das Kloster, wenn es notwendig ist. Das heißt also eben zu Wahlen, zu Arztbesuchen, ab und zu mal zu einem Vortrag oder so, das ist schon möglich, aber wir gehen jetzt nicht einfach nur in der Freizeit spazieren und gehen einfach nur in der Stadt shopping oder so irgendwas, sondern also es gibt immer einen Grund, weshalb wir die Klausur verlassen. Wenn wir aber aus dem Kloster hinausgehen, und das ist eigentlich das Zentrale bei der Klausur, die Klausur als rein nur örtlicher Raum quasi, bildlich gesprochen, als ein Bereich, wo der Schlüssel steckt und wo ich jetzt eingesperrt bin und nicht hinaus darf, und wo ich dann nur dränge, jetzt bildlich gesprochen, rauszukommen, um endlich mal die Freiheit zu genießen. Wer so eine Klausur im Kloster hält, der wird es nicht lang aushalten im Kloster. Aber letztlich muss ich die Klausur in mir halten. Wenn ich in mir nicht weiß, wer ich bin, was ich bin, weshalb ich im Kloster bin und dieses Leben führen möchte, der Stille. Also das heißt, wenn ich außer Haus gehe, bin ich zwar örtlich gesehen außerhalb der Klausur, aber ich muss die Klausur innerlich schon mitnehmen. Das ist insofern, ich bin jetzt draußen kein ganz anderer Mensch, der auf die Pauke haut und sagt, endlich bin ich nicht in der Klausur, sondern es ist, wenn ich die innere Einstellung nicht habe, dann nützt die äußere Klausur auch nicht. Es gibt auch heutzutage immer mehr, dass man auch im Kloster ein Handy braucht, einfach für die Arbeit eins wirklich braucht. Und da muss ich wissen, wo ist der Ausschaltknopf. Das heißt, ich muss wissen, ist das Handy jetzt ein Arbeitsgerät, das heißt, damit ich erreichbar bin oder damit ich eben meine Arbeit, weil ich es für die Arbeit brauche, oder ist das Handy etwas, wo ich jede freie Sekunde draufschaue und meine Zeit damit verbringe, herumzusurfen. Also ich kann auch im Kloster, dann bin ich auch zwar im Kloster, in der Klausur, aber eigentlich draußen. Und der heilige Benedikt sagt in seiner Regel, also im Kapitel vom Pförtner, ganz definitiv, das Kloster soll so angelegt werden, dass alles Notwendige innerhalb der Mauern, innerhalb des Klosterbereichs vorhanden ist. Denn es ist nicht gut, wenn die Mönche draußen herumlaufen. Und das ist auf heute einfach übertragen, muss ich fragen, wo laufe ich denn draußen herum? Und ich kann auch, wie gesagt, ich kann im Kloster sein mein ganzes Leben und eigentlich mit den Gedanken und mit allem immer nur draußen sein. Und ich kann in der Welt sein und ich kann unterwegs sein im Auftrag der Gemeinschaft und innerlich aber genau wissen, wo ich hingehöre und wo meine Wurzeln sind. Und deswegen bin ich dann eigentlich, obwohl ich draußen bin, in der Klausur.
Also ich fasse es jetzt nochmal so zusammen. Ihr verzichtet auf den Überfluss, auf den Überdruss von draußen. Ich nenne es mal Überdruss. Und ihr konzentriert euch auf das Wesentliche. Das ist in meinem Verständnis auf ein Leben hin auf Gott. Kann man das
ja
so sagen?
Also ja.
Ihr seid in einer Kontemplation. Es ist Teil von eurer Berufung, dass ihr euer Leben auf Gott hin ausrichtet.
Genau. Also der heilige Benedikt sieht es einfach, also das Leben des Mönchs, Antwort geben auf den Ruf Gottes, als ein Leben der beständigen Gottsuche, weil Gott haben wir nie. Wir müssen ihn ein ganzes Leben lang suchen. Aber der Gottsuche eben nicht als Einzelkämpfer, sondern in Gemeinschaft. Der heilige Benedikt spannt in seiner Regel einen ganz großen Bogen. Der fängt an beim ersten Wort des Prologs, das heißt höre. Und das letzte Wort der Regel ist, du wirst ankommen. Und dazwischen vollzieht sich das ganze Leben des Mönchs, der Nonne, in diesem beständigen Fortschreiten auf Gott hin, aber eben, als Benediktiner heißt das für uns, in Gemeinschaft.
Wieso haben Sie sich für so ein Leben entschieden?
Weil Gott mich hierher gerufen hat.
Schöne, klare Art. Das heißt, dass dieses Leben der Benediktinerinnen in Klausur, das war eigentlich das, nach Sie gesucht haben? Oder wirklich hier der Ort?
Mich hat der heilige Benedikt fasziniert. Und Gott habe ich schon vor der Matura gerufen. Also das, es war schon lang, dass der Wunsch nach einem Ordensleben bei mir war. Es war mir aber klar, ich möchte eine Gemeinschaft, die größer ist. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, so eine Gemeinschaft mit 2, 3 Mitschwestern nur zusammenzuleben. Es war mir klar, ich möchte eine größere Gemeinschaft. Ich wollte eine Gemeinschaft, wo das Gebet, also wo man sich nicht nur 2-mal am Tag oder vielleicht 3-mal am Tag trifft, sondern wo wirklich das Gebet im Zentrum steht, das Gebet den Tag prägt. Und dieser feste Rhythmus sichert es aber auch, dass an jedem Tag alles Platz hat. Also das jetzt, weil man ist ja, und das habe ich vor meinem Eintritt, da habe ich zu Hause, dann habe ich auch schon das kirchliche Stundengebet dann gebetet, da habe ich gesehen, ja, wie schwierig es ist, im Alltag sich die Zeiten so mühsam frei zu schaufeln. Und dann kommt was dazwischen und dann schiebt man und dann irgendwann fällt die Zeit, ist die Zeit vorbei. Und im Kloster hat man einen vorgegebenen Rahmen, und der sichert, dass das Wesentliche Platz hat. Es ist durch unseren Tagesrhythmus jeden Tag für alles wichtiger Platz. Das heißt, für das Gebet, für die Arbeitszeit, für die geistliche Lesung, für die Gemeinschaftszeit, für die Erholung auch und für den ausreichenden Schlaf. Also es ist jetzt, es hat alles Platz, alles in seinem Rahmen. Es ist nichts unbegrenzt, aber dadurch kriegt man alles unter. Und das ist natürlich ein Prozess, wo man sich dran gewöhnen muss. Also gerade als ich eingetreten bin, man kommt so nach dem Studium und ist gewöhnt, da denkt man halt in Tagen oder in Halbtagen, die man Zeit hat zum Lernen oder was anderes zu tun. Und auf einmal erlebt man dann im Kloster, man denkt in Stunden oder vielleicht in Halbstunden. Man muss sich da schon sehr umorientieren oder... Und es bleibt auch bis zu einem gewissen Maß immer eine Herausforderung, denn es gibt immer mehr zu tun, als Zeit ist. Es ist nun mal so. Aber doch wächst man rein und dieser Rhythmus hilft einem eben auch, die Prioritäten auf die Dauer eben gut zu setzen, dass man da so rein wächst. Und umgekehrt, die Zeit vergeht dadurch extrem schnell. Die Jahre laufen dahin und vor allem, es ist im Kloster immer was los und mir war die ganzen Jahre noch keine Minute langweilig im Kloster. Also von Eintönigkeit und so weit entfernt.
Ah, das müssen Sie mir jetzt aber genauer erzählen. Was ist denn immer so los bei euch hier im Kloster?
Ja, wir haben schon unsere vorgegebenen Arbeitszeiten und dann kann aber sein, man plant, okay, heute mache ich das. Und dann kommt eine Mitschwester und sagt, könnten Sie mir vielleicht da helfen oder irgendwas. Ja, es gibt einfach Sachen, die dann nicht planbar sind. Und meine Erfahrung ist, die Tage, wo man sich am genauesten einen Tagesplan macht, also das geht sicher schief. Da hat man sicher andere Dinge, die genauso wichtig waren. Also das ist nichts Unwichtiges. Aber ja, langweilig, wie gesagt, ist es nie, weil in einem Gemeinschaftsleben heißt ja auch zum Teil einfach dann wirklich einspringen, wo gerade Not an Mann ist und Not an der Frau. Und diese Flexibilität muss man dann einfach auch mitbringen. Und manches, ja, ergibt sich dann einfach. Also,
was arbeiten Sie hier im Kloster?
Ja, alles, was für die Gemeinschaft und fürs Haus notwendig ist. Also das ist alles abgedeckt. Also ich persönlich bin für den Kirchen- und Sakristeibereich zuständig, betreue dann auch den Interneteingang, also die E-Mails, die reinkommen, beantwortet die. Und das ist auch so, was man weiß nicht, kommen 5 Mails oder kommen gar keins oder kommen 10. Die wollen auch beantwortet werden. Und Ja, also es ist dann natürlich, und es gibt Mitschwestern, die in der Küche sind und in der Wäscherei und ja, einfach im Garten, was so da alles anfällt.
Also eigentlich für die Gemeinschaft.
Alles für, genau, für die Gemeinschaft. Wie in einer Familie auch. Man teilt sich die Arbeit auf. Und der Vorteil ist, in einer Gemeinschaft, und das ist das Schöne durch diese Arbeitsteilung, ich kann meine Arbeit machen, also meinen Arbeitsbereich, und weiß aber, nach dem Mittagsgebet gibt es ein Mittagessen. Ich kann mich zum Tisch setzen und muss jetzt nicht noch erst kochen anfangen. Also das ist das Schöne in einer Gemeinschaft, man ergänzt sich einfach und man hilft zusammen, wenn es notwendig ist natürlich. Es ist also der heilige Benedikt und sie sieht natürlich, dass für den heiligen Benedikt ist das Leben, Leben in Gemeinschaft und Leben miteinander. Und er will eben keine Einzelkämpfer, die jetzt da vorpreschen, sondern wie es eben im Schlusskapitel heißt, Gott führe uns alle gemeinsam zum ewigen Leben. Also wir sollen gemeinsam auch dorthin ankommen und es geht darum, in diesem Miteinander und Füreinander zu leben.
Gibt es Regeln für ein gutes Zusammenleben in der Klausur?
Für den heiligen Benedikt ist es ganz wichtig, die gegenseitigen Ehrfurcht und Respekt. Die Achtung vor dem anderen, vor der Einzigartigkeit des anderen, einander zuvorkommen zu begegnen, zu schauen, dass man den anderen immer im Ganzen immer zu schauen, wie gehe ich mit dem anderen um? Oder der heilige Benedikt ist zum Beispiel ganz wichtig und dadurch wurde er ja, das ist ein Grund dafür, weshalb er auch ein Lehrmeister der Zivilisation genannt wird. Er legt Wert auf wie gehe ich miteinander um, aber auch wie gehe ich mit den Dingen um. Er sagt, alles im Kloster soll betrachtet werden wie heiliges Altargerät. Und das heißt wirklich alles. Das heißt die Einrichtung, das, womit ich arbeite, auch die Mitbrüder, alles, jedes Messer, jeder Besen, letztlich aber jedes Gartengerät, es ist alles Gemeinschaftseigentum. Und das drückt eben diese Wertschätzung allen Dingen gegenüber, diese Sorgfalt im Umgang mit den Dingen, mit den anderen Menschen, die soll so den Alltag prägen. Und das ist letztlich auch eine ganz wesentliche Voraussetzung, um als Gemeinschaft auf engem, begrenztem Raum überhaupt zu leben. Weil wenn ich als den anderen nicht Rücksicht nehme und letztlich, wo reibt sich's denn in Gemeinschaft, im Zusammenleben, in jeder WG wahrscheinlich auch? Ja, das sind die springenden Punkte, wie da steht das ungewaschene Geschirr herum und da ist wieder was kaputt und keiner weiß und solche Sachen. Es geht immer darum, letztlich so zu handeln, dass auch der andere nicht erst lang jetzt putzen anfangen muss, also oder sich drüber ärgert, weil dann stehen die Spannungen. Und das ist eben gerade in einer Gemeinschaft, die auf engerem Raum zusammenlebt, ganz wichtig, so zu handeln, dass ich den anderen mit Achtung, mit Ehrfurcht begegne. Das hat jetzt nichts mit einer Steifheit zu tun, aber sondern einfach wirklich ein Wohlwollen dem anderen gegenüber und auch die Klausur schützt dann nicht nur den Raum, wo sie quasi die Mauern, den äußeren Lärm fernhalten, sondern auch, dass wir im Haus, durch das wir versuchen, einfach das Schweigen zu halten, die Stille zu wahren, dem anderen auch diesen Raum der Stille ermöglichen. Ich kann theoretisch auch dem anderen furchtbar auf den Geist gehen, wenn ich ihn bei jeder Gelegenheit, wo ich ihn am Gang treffe, anspreche. Das heißt, ich reiße den anderen immer aus seinen Gedanken oder heraus, denn wir versuchen ja eigentlich, soweit es möglich ist, die auch abseits der fixen Gebetszeiten in Kontakt mit Gott zu bleiben. Das ist eigentlich so wesentlich für ein Leben in Klausur. Aber letztlich denke ich, es ist für jedes Zusammenleben wesentlich, dass ich immer weiß, wo ist die Grenze, wo ist die Freiheit des anderen? Also wo spiele ich mich im Mittelpunkt oder wo lasse ich dem anderen Raum, dass er sich auch entfalten kann, dass er auch sein darf, wie er ist? Und das sind so Dinge, die uns der heilige Benedikt aber einfach in der Regel schon grundlegt, dass man eben als einen anderen nicht durch Kränkung traurig machen soll oder auch nicht durch Überforderung. Also auch da ganz viel immer zu schauen, wer braucht jetzt eine Hilfe oder kann ich was helfen. Aber einfach letztlich, es ist ein Miteinander, wo man einfach miteinander schaut, was braucht der andere, wie kann ich ihn unterstützen, und dann funktioniert das auch.
Das heißt, im Prinzip sind diese Bilder, was manche Menschen von dem Leben hinter Klausur haben, sind eigentlich gar nicht so weg von der Realität. Also es ist wahrscheinlich eher ruhig bei euch.
Ja.
Ihr habt Stille, aber ihr lebt kontemplativ. Ihr habt viele Gebetszeiten.
Ja.
Aber trotzdem seid ihr oder sind sie nicht weltfremd. Oder sind
sie
durchaus mit, was draußen passiert. Ja.
Absolut. Also wir sind natürlich informiert. Das heißt, vor allem über die Zeitung meistens, also manche Mitschwestern hören Radio, was in der Welt vorgeht, weil wir wollen ja auch dafür beten. Also das ist ja nicht so, also wenn man ins Kloster geht und dann quasi nach dem Motto, ich will von der bösen Welt nichts mehr wissen und Scheuklappen aufsetzt, ich weiß nicht, ob man dann wirklich dem Auftrag gerecht werden kann, für die Welt zu beten, wenn ich nicht weiß, wie es draußen rumgeht. Aber ich kann drum wissen, aber ich muss deswegen trotzdem nicht drin stehen. Bei meiner Professor Bischof Weber damals formuliert hat, Klöster sollen immer so wie Wegweiser sein. Ein Wegweiser muss dastehen und muss einen Weg zeigen, aber er kann nicht mitgehen, weil sonst ist er kein Wegweiser. Und so denke ich, das ist drum, also wir wissen drum und wir sind aufmerksam da. Natürlich gibt es dieses Bild, ja, jetzt geht man ins Kloster und dann will man nichts mehr wissen. Und wenn ich an meine eigenen Eltern denke, für die war das die Horrorvorstellung schlechthin. Jetzt geht die Tochter ins Kloster und wenn sie nach ein paar Jahren wieder mal rauskommt, dann kennt sie sich nicht mehr aus in der Welt. Und dann ist sie ganz Ding. Und das war für meine Eltern eine Horrorvorstellung. Bis sie dann festgestellt haben, ich bin ganz normal geblieben, ich kann auch immer eins und eins zusammenzählen. Und dann war auch das klar. Und natürlich, wenn ich weltfremd werden will, kann ich weltfremd werden. Aber das ist dann eher, glaube ich, eine Frage des Typs. Aber ich habe zumindest in benediktinischen Klöstern, aber auch sonst wo, also in kontemplativen Klöstern, eigentlich noch keine weltfremden Menschen kennengelernt. Im Gegenteil, eigentlich immer Frauen und Männer, die mit beiden Beinen in der Welt stehen, aber die wissen, wo sie verankert sind. Und unsere Verankerung ist eben in Gott und in der Gemeinschaft.
Was war denn für Sie immer oder gibt es Herausforderungen, die nach wie vor da sind im Leben in Klausur? Also auch, wie lange sind Sie schon eingetreten?
Oder? 25 Jahre.
Okay. Also hat sich da was verändert oder was war am Anfang vielleicht eine große Herausforderung? Gibt es immer noch Herausforderungen?
Also die Klausur war für mich eigentlich nie so wirklich ein Problem. Also ich bin am Lomberg einfach eingetreten, weil Gott mich einfach hierher geführt hat und es mir ganz klar gezeigt hat und weil mich eben der heilige Benedikt schon fasziniert hat und sein Lebensentwurf, seine Vorstellung des gemeinschaftlichen, klösterlichen Lebens, das war für mich eben sehr faszinierend. Und ja, sicher, zum Beispiel, ich kann jetzt nicht einfach sagen, heute ist schönes Wetter, ich gehe jetzt Radfahren oder so, das kann ich im Urlaub machen, wenn ich das schon. Oder ich kann jetzt keine großen Reisen mehr machen, das ist auch klar. Ich bin vor meinem Eintritt sehr gern gereist und mich einfach die Welt ist zu schön, es gibt so viel Schönes zu entdecken und das geht natürlich jetzt nicht mehr. Aber da hat es mir eigentlich immer geholfen und das habe ich mir von Anfang an gesagt, ich weiß, warum ich dieses Leben lebe oder leben möchte, einfach weil ich auf Gottes Ruf antworten möchte. Und er mich hierher geführt hat und er mich in diesem Leben ganz reich beschenkt. Und dadurch weiß ich, auf was ich verzichte. Ich weiß bewusst, worauf ich verzichte, aber ich tue es ja freiwillig. Es zwingt mich ja keiner. Und ich mache es ja bewusst und andere haben ja gar nicht die Wahlmöglichkeit und es müssen darauf verzichten. Darum sehe ich das gar nie so als Verzicht. Und manche Menschen sagen mir, ja, aber jeden Tag früh aufstehen. Wir fangen um 6 Uhr mit den Laudes gemeinsam an und haben vorher noch eine Meditationszeit. Denke mal, ja, wir sind nicht die Einzigen, die früh aufstehen. In der Landwirtschaft müssen die noch viel früher aufstehen und eben die vielen Pendler, die oft 2 Stunden wohin pendeln, die stehen noch viel früher auf als wir. Dass ich mir denke, es ist alles relativ.
Jetzt haben wir schon einen großen Bogen gespannt von unserem Gespräch. Wir haben viel über die Klausur erfahren. Ganz neu, also für mich ganz neu, dass es eben kirchenrechtlich festgeschrieben ist, dass ihr ein monastisches Leben führt, sprich ihr lebt die Klausur, aber seid durchaus frei, dass ihr die Klausur verlässt. Mehr oder weniger für dringliche Angelegenheiten. Ja. Also natürlich jetzt nicht zum Spazierengehen, haben Sie schon mal am Nürnberg. Waren Sie schon mal bei der Festung in Salzburg spazieren?
War ich schon einmal. Aber es sind die Ausnahmen.
Finden Sie, dass Ihre Lebensform oder was können den Menschen, die draußen in der Hektik des Alltags wahrscheinlich vieles vergessen oder vieles nicht präsent haben, was können wir denn lernen von ihr, von euch in eurer Lebensform, von eurer Reduktion auf das Wesentliche?
Viele Leute, die zu uns kommen, sei es einmal zum Gebet oder auch für als Gast oder so, die suchen gerade einen Ort der Stille, um eben einmal Abstand zu gewinnen. Ich denke, und das sehe ich auch als unsere Aufgabe, ja, diese Möglichkeit anzubieten. Wenn es nicht Menschen gibt, die solche Orte beleben und schaffen, dann gibt es diese Orte nicht. Und da denke ich es, oder vielleicht für manche wird es vielleicht hilfreich sein zu sehen, sollte mein Leben ein bisschen anders strukturieren, dann kriege ich mehr unter. Es gibt Leute, da funktioniert das oder so. Also was sich dann jeder abschaut, das weiß ich nicht. Aber es ist doch viele, die einfach sagen, ja, es tut doch mal gut, in der Stille zu sein. Und es ist auch auffällig bei uns, also wir sind doch mehr oder weniger mitten in der Stadt gelegen, zwar schon ein bisschen erhöht, aber trotzdem eigentlich schon ziemlich im Zentrum. Aber wenn man bei uns im Garten ist, ist es relativ ruhig und im Haus eben sowieso, und das nehmen auch die Schulklassen immer wahr. Also sagen, bei euch ist so still. Und aber das macht was. Also Stille, für manche ist es vielleicht momentan ungewohnt oder vielleicht manche denken, um Himmels Willen, da ist jetzt nichts los, schrecklich. Aber letztlich, die meisten haben doch diese Antenne und sagen, ja, das ist eigentlich etwas Schönes oder das ist was anderes. Und ich denke, gerade in unserem Haus ist es sicher so, es haben schon so viele hunderte Schwestern hier vor uns gelebt, vor uns gebetet. Das Haus hat durchbetete Wände und vor allem unsere Kirche hat durchbetete Mauern. Und das ist eine Rückmeldung, die von Leuten kommt, die wir jetzt gar nicht kennen. Also wir haben in der Kirche ein Buch aufliegen, wo man Gebetsanliegen eintragen kann. Und da tragen die Leute aber ganz Unterschiedliches ein. Und das sind ganz viele, die einfach nur eintragen, ja, der Ort hat was, da ist irgendwas. Also die nehmen wahr, da ist eine Atmosphäre, da ist etwas, was anders ist als draußen. Und darum sage ich, der Ort hat schon als solches etwas. Und ja, hier, ich persönlich empfinde es als großes Geschenk, an diesem Ort sein zu dürfen. Nicht, weil ich jetzt sage, ich bin jetzt in einem Kloster mit langer Geschichte. Das war mir erst beim Eintritt völlig egal, ehrlich gesagt. Ich wollte einfach hierher oder habe gewusst, hier ist mein Ort. Aber es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, in einer Reihe stehen zu dürfen, in einer Gemeinschaft, in einer Reihe von vielen Mitschwestern, die vor mir gelebt haben, die diesen Ort bereitet haben, gepflegt haben. Und so verstehen wir auch all das, unseren Auftrag auch, dass all das, was die Mitschwestern vor uns und durch ihre Arbeit, durch ihr Leben übergeben haben, dass wir das gut bewahren und gut in die Zukunft tragen. Also das ist so diese lebendige Tradition, die Tradition ist ja auch nicht starr, sondern dieser dankbare Blick auf die vor uns da waren und dieses Wissen, ich darf mich in diese Reihe stellen. Ich darf das übernehmen. Es ist mir anvertraut, es ist mir übergeben. Und meine Aufgabe ist, dieses Gut zu hüten, mich zu pflegen, in dem Sinn gut zu bewahren und gut weiterzugeben. Was jetzt aber nicht heißt, das ist jetzt etwas, da darf jetzt kein Jota und kein Strichel dran gerüttelt werden, sondern immer zu sehen, und das ist zutiefst benediktinisch, immer zu schauen, was ist die Intention, was kann sich ändern und was muss gleich bleiben. Und das ist immer ein Spannungsfeld, aber letztlich, das trägt dann durch. Und das ist etwas, was ich in unserem Haus, also rein baulich merke, in vielen Dingen, dieses, es ist so in der DNA unserer Gemeinschaft drinnen. Man übernimmt das, was da ist und geht sorgsam damit um und versucht es auch gut weiterzugeben. Und das heißt aber durchaus, es darf sich manches wandeln. Und es muss sich auch manches wandeln, weil die Zeit bleibt nicht stehen. Aber in einer Art und Weise, die immer ein Weiterentwickeln, Weiterwachsen ist und nie ein Bruch. Weil Brüche brechen und Brüche machen kaputt.
Mittlerweile ist der Nebel vor die Fenster gezogen und es wird finster. Also jetzt ist es nicht nur ein schöner Ort, sondern durchaus auch ein mystischer Ort geworden. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mit mir über dieses Thema gesprochen haben. Ich glaube, es ist klarer geworden. Wir haben die Gemeinschaft kennengelernt. Wir haben auch das Wort Klausur heruntergebrochen und besser verständlich gemacht. Ich glaube, abschließend kann ich noch fragen, kann man Sie besuchen? Kann man hier Gast sein?
Ja, also wir haben ein kleines Gästehaus mit ein paar Zimmern. Es ist jeder gern herzlich willkommen, also Frauen oder Paare, also nur keine anstehenden Männer, weil wir auch ein paar Studentinnen im Gästehaus haben und allein und deswegen. Aber es ist möglich, eben für ein paar Tage der Stille zu kommen, um Gebet teilzunehmen. Das ist gerne möglich.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, dass Sie mit mir dieses Gespräch geführt haben, dass ich in die ein bisschen Klausur eintauchen durfte. Und ja, vielen Dank und alles Gute.
Danke, Ihnen auch.
Falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte weiter. Orden und Ehr, den Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich, können Sie auf unserer Website unter www.ordensgemeinschaften.at oder überall, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne an medien@ordensgemeinschaften.at.